Was für ein schönes Lied, Schau auf den Herrn. Ja, wie schön, dass wir uns gegenseitig damit ermutigen können, auf unseren Herrn zu schauen, auf das, wer er ist und das, was er für uns getan hat. Und das ist doch eine ganz wunderbare Hinführung auch zur Predigt, wo wir auf Gottes Wort hören, wo er sich zeigt und wo wir auf unseren Herrn schauen können. Und ich freue mich total, dass wir jetzt das gemeinsam machen dürfen und dass ich diese Predigt halten darf. Ich denke, viele von uns haben schon mal den Satz gehört, du musst nur an dich selbst glauben. Egal, in welcher Herausforderung du auch steckst, du musst nur fest an dich glauben und du wirst es schaffen, du wirst da wieder rauskommen, du wirst an dein Ziel kommen. Wie kann sich das anhören? Vielleicht so, glaub an dich selbst und gib nicht auf im Kampf um deine Gesundheit und du wirst wieder fit werden. Glaub an dich selbst und geh ins Fitnesscenter und zähl deine Kalorien und du kriegst den Körper, den du dir so sehr wünschst. Oder glaub an dich selbst und du wirst in deinem Job, in deiner Karriere den nächsten Schritt machen und dein nächstes Ziel erreichen. Oder glaub an dich selbst und aus deinen Kindern wird mal was. Viele Menschen in unserer Zeit leben genau nach diesem Motto, du musst nur an dich selbst glauben. Der Apostel Paulus, der kannte dieses Denken sehr gut. Das ist nicht ein neues Phänomen, sondern schon vor 2000 Jahren gab es Menschen, die an sich selbst geglaubt haben, nicht um ihren Traumkörper zu bekommen oder sowas, sondern sie haben an sich selbst geglaubt, um mit Gott im Reinen zu stehen. Und Paulus hatte als eines seiner Lebensziele, dass er mit allem, was er hatte, gegen diesen Glauben an uns selbst gekämpft hat. Und er hat alles gegeben, dass Menschen anstatt dessen auf Jesus Christus vertrauen und an ihn glauben. Und wir wollen heute weitermachen mit unserer Predigtreihe durch den Römerbrief, in der wir uns jetzt seit neuestem wieder befinden. Und ich lade euch ein, dass ihr eure Bibeln mit mir aufschlagt zu dem Text, mit dem wir uns in der nächsten Dreiviertelstunde beschäftigen dürfen. Römer 9, ab Vers 30 bis Kapitel 10, Vers 3. Wenn ihr eine Bibel habt, lest mit mir, das ist immer das Beste. Wenn ihr keine habt, habe ich euch das auch auf einer Folie mitgebracht. Hört auf Gottes lebendiges Wort. Was wollen wir nun sagen? Dass Heiden, die nicht nach Gerechtigkeit strebten, Gerechtigkeit erlangt haben, und zwar die Gerechtigkeit aus Glauben. Dass aber Israel, das nach dem Gesetz der Gerechtigkeit strebte, das Gesetz nicht erreicht hat. Warum? Weil es nicht aus Glauben geschah, sondern aus Werken. Denn sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes, wie geschrieben steht, siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses, und jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Brüder, der Wunsch meines Herzens und mein Flehen zu Gott für sie ist, dass sie gerettet werden. Denn ich gebe ihnen das Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht nach der rechten Erkenntnis. Denn weil sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkennen und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Ich habe diesen Bibeltext überschrieben mit dem Thema Glaube an Jesus, nicht an dich selbst. Und genau das ist das Thema, was Paulus hier behandelt. Die ungläubigen Juden, um die es Paulus hier geht, sie dachten, dass sie durch ihre eigenen Werke gerecht werden können. Sie haben sozusagen an sich selbst geglaubt. Und Paulus zeigt uns, dass das nicht funktioniert hat. Und er ermutigt uns heute, nicht denselben Fehler zu machen. Wir sollen nicht an uns selbst glauben, sondern vielmehr an Jesus. Er ist unser Fels und er ist unsere Gerechtigkeit. Und so wollen wir uns diesen Bibeltext gemeinsam anschauen. Ich habe uns drei Punkte mitgebracht, so ist der Text aufgebaut. So wollen wir ihn nachvollziehen. Erstens, Glaube macht den Unterschied. Das sind die Verse Kapitel 9, 30 bis 32a. Dann zweitens, Glaube an Jesus, den Fels. Das ist dann der Rest von Kapitel 9. Und dann drittens, Glaube an Jesus, die Gerechtigkeit Gottes, Kapitel 10, die Verse 1 bis 3. Also er zeigt uns, Glaube macht den Unterschied. Und dann zeigt er uns, was das für ein Glaube ist. Glaube an Jesus, den Fels, und Glaube an Jesus, die Gerechtigkeit Gottes. Und meine Hoffnung und mein Gebet für diese Predigt ist, dass wir als Gemeinde neu ermutigt werden, nicht auf uns selbst zu vertrauen. Ich denke, wir haben das schon oft gehört, aber ich glaube, wir machen es immer wieder trotzdem. Und ich hoffe, dass wir ermutigt werden, vielmehr auf Jesus zu vertrauen, der unser Fels ist, der unsere Gerechtigkeit ist. Und dafür würde ich gerne noch mit uns beten. Lieber Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für dein gutes und heiliges und mächtiges Wort. Und danke, dass wenn wir uns als Gemeinde versammeln, dass wir uns dann um dein Wort versammeln, um auf dich zu hören. Und so will ich für uns beten, dass du zu uns sprichst, dass wir deine Stimme erkennen, dass wir darauf hören, dass wir Christus sehen und ihn mehr lieben. Wir beten in Jesu Namen. Amen. Starten wir mit dem ersten Punkt: Der Glaube macht den Unterschied. Paulus beginnt unseren Bibeltext mit einer Frage, wie er das so oft schon im Römerbrief gemacht hat. Er fragt, was wollen wir nun sagen? Und damit knüpft er an das an, was wir so bisher schon die letzten Wochen gehört haben. Ich will uns noch mal kurz erinnern. In den Kapiteln 9 bis 11 im Römerbrief behandelt Paulus das Thema Israel und die Heiden. Er hatte angefangen mit seinem gebrochenen Herzen. Er hat sehr darunter gelitten, dass es viele Mitjuden gab, die nicht an Jesus geglaubt haben und die nicht gerettet waren. Das hat ihm im Herzen wehgetan. Und danach, ab Kapitel 9, Vers 6, hat er uns eine erste Antwort auf die Frage gegeben, warum denn jetzt eigentlich so wenige Juden an Jesus glauben und so viele Heiden schon? Wie kann das sein? Er hat es beantwortet. Er hat gesagt, nicht alle Juden gehören zum wahren Volk Israel. Gott entscheidet, wer dazugehört. Das ist seine freie Entscheidung. Das Thema von letzter Woche, Gott ist Gott. Er kann machen, was er will. Er kann begnadigen, wen er will. Er kann retten, wen er will. Und dann ab Vers 24 haben wir gesehen, dass Paulus diese Wahrheit wieder auf die Heiden und die Israeliten bezieht. Und wir haben gesehen, dass Gott sich dafür entschieden hat, uns Heiden zu retten. Wir haben darüber gestaunt, ganz am Ende des letzten Predigttextes, dass wir als Heiden, die wir glauben, jetzt Gottes Volk sind. Dass wir Söhne des lebendigen Gottes sind. Und dann Vers 27, Israel. Von Israel wird nur ein Überrest gerettet. Vers 29, nur ein Same, der übrig bleibt. Das heißt, wir haben gesehen, Gott ist Gott. Er kann tun, was er will. Und das war eine erste Antwort auf die Frage, warum sind so wenige Juden gerettet und so viele Heiden schon? Und wenn wir jetzt zu unserem Bibeltext kommen, dann gibt Paulus uns sozusagen eine zweite Antwort auf diese Frage. Und wir lesen nochmal Vers 30 bis 32. Was wollen wir nun sagen? Dass Heiden, die nicht nach Gerechtigkeit strebten, Gerechtigkeit erlangt haben, und zwar die Gerechtigkeit aus Glauben. Dass aber Israel, das nach dem Gesetz der Gerechtigkeit strebte, das Gesetz nicht erreicht hat. Warum? Weil es nicht aus Glauben geschah, sondern aus Werken. Also wir sehen, der Glaube macht den Unterschied. Das ist die Antwort, die Paulus uns gibt auf diese Frage. Der Glaube macht den Unterschied. Und das wollen wir uns jetzt ein bisschen genauer anschauen. Wenn wir Vers 30 und Vers 31 lesen, dann merken wir, dass Paulus zwei Sätze formuliert, die sehr ähnlich aufgebaut sind. Zuerst geht es um die Heiden und dann geht es um Israel. Die Heiden streben nicht nach etwas, Israel strebt nach etwas. Die Heiden haben etwas erlangt, Israel nicht. Ja, ich hoffe, ihr seht diesen parallelen Aufbau. Wir fangen mal mit diesem Streben an, von dem Paulus hier spricht. Paulus sagt, die Heiden haben nicht nach Gerechtigkeit gestrebt, Israel hat nach dem Gesetz der Gerechtigkeit gestrebt. Ja, jeder von uns kennt Streber, wir wissen, was damit gemeint ist. Streber sind Menschen, die sich sehr um etwas bemühen, ja, in der Regel in der Schule, die ganz viel lernen, um gute Noten zu bekommen. Ja, und wir können uns das so vorstellen wie bei einem Wettlauf. Ja, ein Wettlauf, bei dem man Vollgas gibt und so schnell läuft, wie man nur kann, um als Erster beim Ziel anzukommen. Das heißt, das Streben meint, sich mit aller Kraft um etwas zu bemühen. Und worum bemühen sich die Menschen oder worum bemühen sie sich nicht? Paulus sagt, es geht um Gerechtigkeit. Ein wichtiges Thema. Wir werden später noch intensiver darüber nachdenken. Aber mit Gerechtigkeit meint er, wie wir vor Gott stehen. Es geht nicht um das Leben, was wir führen in erster Linie, sondern es geht um unseren Stand vor Gott. Wenn Paulus davon spricht, dass wir gerecht sind, dann meint er, dass wir vor Gott gerecht stehen. Also, dass unsere Beziehung zu ihm in Ordnung ist, dass mit uns alles passt. Und wenn er von Ungerechtigkeit spricht, dann meint er, ungerecht vor Gott zu stehen. Wir sind nicht in Ordnung, unsere Beziehung zu ihm ist kaputt. Und jetzt schauen wir uns das genauer an. Vers 30, er fängt mit den Heiden an und er sagt, sie haben nicht mit aller Kraft um Gerechtigkeit gestrebt. Wie sah das aus im Leben der Heiden damals? Na, das war ganz klar. Die Heiden, die kannten Gott überhaupt nicht. Die wussten gar nicht, wer das ist. Und deswegen war es ihnen auch wurscht, wie Gott ihr Leben findet und ob sie das irgendwie schaffen, seinen Maßstäben gerecht zu werden. Sie haben in allen möglichen Sünden gelebt. Und wir hatten in Kapitel 1 im Römerbrief schon einen Blick darauf bekommen, wie die Heiden gelebt haben, in was für einem Chaos, in was für einer Sünde, voller Ungerechtigkeit, voller Bosheit, ohne Liebe und so weiter. Das heißt, die Heiden haben nicht nach Gerechtigkeit gestrebt. Und jetzt Vers 31, der Kontrast, ganz anders war es bei Israel. Israel hat nach dem Gesetz der Gerechtigkeit gestrebt. Und auch hier können wir uns fragen, wie sah das damals aus bei dem typischen Juden? Wie hat er gelebt? Auch hier ist es klar, sie kannten Gott. Und deswegen kannten sie vor allem Gottes Gesetz. Sie wussten, was er sich für ihr Leben wünscht. Sie kannten die Gebote. Sie wussten, was sie zu tun haben. Das heißt, Israel hat sich bemüht, das Gesetz zu tun, mit dem Ziel, gerecht zu sein. Die Juden wollten Gott gefallen und sie dachten, sie schaffen das, indem sie auf das Gesetz hören und dem gehorchen. Wir sehen also, Vers 31, Israel hat nach dem Gesetz der Gerechtigkeit gestrebt. Und bis hierhin ist das überhaupt keine Überraschung. Ja? Wenn man diesen Text so liest oder wenn man ihn damals gelesen hat, dann denkt man, ja klar, Paulus, du sagst uns hier nichts Neues. Natürlich, Israel will gerecht leben, den Heiden ist das egal. Aber die Überraschung ist, dass das genaue Gegenteil eigentlich das Resultat geworden ist. Er überkreuzt, seht ihr das? Schaut mit mir in Vers 30. Die Heiden haben Gerechtigkeit erlangt. Vers 31 das Gegenteil. Israel hat das Gesetz nicht erreicht. Und die Frage ist, wie kann das sein? Das ist doch verrückt. Wir schauen uns das wieder genauer an. Wir fangen wieder in Vers 30 bei den Heiden an. Paulus sagt, Vers 30, sie haben Gerechtigkeit erlangt, und zwar die Gerechtigkeit aus Glauben. Weil sie glauben, hat Gott sie gerecht gesprochen. Kurz vorher, Vers 26, haben wir das schon gelernt, wie die Heiden, die an Jesus glauben, wer das war. Ich habe es vorhin wiederholt, es war das Volk Gottes. Es waren Söhne des lebendigen Gottes. Und das, obwohl sie sich überhaupt keine Mühe gemacht haben. Und ich hoffe, wir verstehen, wie verrückt das ist, was Paulus hier sagt. Also versuchen wir uns mal hineinzuversetzen in einen frommen Juden in der damaligen Zeit, der das jetzt gehört hat. Vielleicht können wir uns das so ein bisschen so vorstellen, wie bei einer Prüfung in der Schule. Ja, die Jugendlichen kennen das. Ihr müsst ständig irgendwelche Prüfungen schreiben. Jetzt gerade sind wieder ein paar dran. So, da gibt es diesen einen Mitschüler, der lernt nie und der schreibt immer eine gute Note. Ja, und das nervt. Der gibt sich überhaupt keine Mühe und am Ende kommt trotzdem ein gutes Ergebnis raus. Und man selber, ja, man ist fleißig, man gibt sich viel Mühe, man lernt die Vokabeln, macht die Matheübungen und so weiter. Und am Ende schreibt man eine schlechtere Note als der andere. Und man fragt sich, wie kann das denn sein? So ungefähr können wir uns das vorstellen, aber das, was Paulus sagt, ist noch viel verrückter. Er sagt, dass die Heiden Gerechtigkeit überhaupt nicht gesucht haben, aber gefunden haben. Sie haben nicht hart dafür gearbeitet. Sie haben einfach nur geglaubt. Und das hat sie gerecht gemacht. Und ich persönlich denke, das passt sehr, sehr gut zu dem, was wir bisher schon in Kapitel 9 so gehört haben. Schaut mal Kapitel 9, Vers 16. Da hat Paulus gesagt, so liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Ja? Also in meinen Worten, gerecht und gerettet zu werden, ist keine Frage von unserem Wollen oder unserem Laufen, also unserem Verdienst, sondern eine Frage der Barmherzigkeit Gottes. Ihr Lieben, als Heiden, wir gehören zu den Heiden, wollten wir nicht. Wir sind nicht gelaufen. Wir haben nichts beigesteuert zu unserer Errettung. Aber Gott hat sich uns geschnappt in seiner Liebe. Er hat sich über uns erbarmt und uns gerettet. Wir fragen uns, warum macht Gott sowas? Warum hat er das getan? Die Antwort ist, das ist einfach seine Gnade. Das ist seine Liebe. Es hat keinen Grund in uns. Das haben die Heiden damals erlebt. Sie haben sich nicht bemüht und wurden doch gerettet. Sie haben einfach geglaubt. Und mit Israel, und jetzt kommen wir wieder zu Vers 31, war es genau andersrum. Israel hat sich bemüht, mit dem Ziel, gerecht zu werden. Aber sie haben das Gesetz nicht erreicht. Und deswegen haben sie Gerechtigkeit auch nicht erreicht. Vielleicht können wir uns die Israeliten so vorstellen wie ein Hamster im Hamsterrad. Ja, hat man bestimmt schon mal gesehen. Hamster lieben das irgendwie, in diesem Rad rumzurennen. Sie sind richtig schnell unterwegs, denken sie. Sie geben Vollgas, zack, 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 mit ihren kleinen Füßchen. Das Rad dreht sich, aber sie bewegen sich kein Stück voran. Und am Ende sind sie immer noch in ihrem Käfig. Und genau so war Israel auf eine viel dramatische Art und Weise. Israel dachte, sie werden gerecht, sie kommen voran, indem sie das Gesetz erfüllen. Und deswegen haben sie sich so abgemüht und so viel Gas gegeben und so viel Mühe gemacht. Sie wollten das Gesetz erfüllen, aber haben es nicht geschafft. Und Paulus hat uns das im Römerbrief schon ausführlich gezeigt. Er hat uns deutlich gemacht, dass jeder Mensch ein Sünder ist. Und weil wir Sünder sind, schaffen wir es niemals, das Gesetz zu erfüllen. Und das Gesetz ist nicht wie eine Leiter, die wir irgendwie herauf erklimmen müssen, um in den Himmel zu kommen, sondern Paulus hat uns schon gezeigt, zum Beispiel in Kapitel 3, dass das Gesetz vielmehr so ein Spiegel ist, den Gott uns vorhält. Wir sehen uns selbst und wir sehen, was mit uns nicht in Ordnung ist, wie kaputt und wie sündig wir sind. Und Gottes Ziel ist eigentlich, dass wir nicht auf diesen Spiegel vertrauen oder auf uns selbst vertrauen, sondern auf Jesus. Jesus war der eine, der Einzige, der es geschafft hat, das Gesetz zu erfüllen. Jesus hat das in einer Predigt mal sehr deutlich gemacht. Das war die Bergpredigt, sehr bekannt. Dort hat Jesus ein paar wichtige Gebote aus dem alttestamentlichen Gesetz genommen und die wahre Bedeutung davon gezeigt. Zum Beispiel hat er das Gebot genommen, du sollst nicht töten. Ja? Ist so ein typisches Gebot, wo wir vielleicht denken, jawohl, das haben wir geschafft, ich habe noch nie jemanden getötet. Check. Aber Jesus hat gepredigt, dass wenn wir einen Bruder nur Dummkopf oder Idiot nennen, dass wir dann dieses Gesetz schon gebrochen haben. Das heißt, seht ihr, was Paulus uns hier zeigen will, was Gott uns hier zeigen will. Es ist sehr wichtig, dass wir gerecht vor Gott werden. Gott ist heilig und gerecht. Und keiner kann in seine Gegenwart kommen, ohne auch heilig und gerecht zu sein. Das funktioniert nicht. Und das bedeutet, es gibt für uns nichts Wichtigeres, als gerecht zu werden vor Gott, damit wir bei ihm sein können. Und das Krasse ist ja, Israel wusste das. Sie haben sich um Gerechtigkeit bemüht. Und warum hat es nicht funktioniert? Vers 32. Warum? Weil es nicht aus Glauben geschah, sondern aus Werken. Ja, nochmal, wie kann es sein, dass die Israeliten, die sich so angestrengt haben, keine Gerechtigkeit erreicht haben? Weil es nicht aus Glauben geschah, sondern aus Werken. Man kann sagen, sie haben versucht, es selbst zu schaffen. Ja, sie haben auf sich selbst vertraut, an sich selbst geglaubt. Aber es hat nicht funktioniert. Und ich denke, das, was Paulus hier so schreibt, das können wir sehr, sehr gut in seinem eigenen Leben nachvollziehen. Ja? Ich denke, viele von uns kennen die Geschichte von Paulus. Wie war sein Leben, bevor er Jesus kennengelernt hat? Er hat Vollgas gegeben. Er hat gestrebt ohne Ende. Er hat sich voll an das Gesetz gehalten.
Aber was war er für ein Mann? Er hat Gott nicht gefallen. Er war ein Verfolger. Er war ein Mörder. Er war ein kaputter Typ.
Aber dann, als Paulus endlich Jesus begegnet ist und endlich an ihn geglaubt hat, dann hat er verstanden, es geht gar nicht um ihn selbst und um seine Leistung, sondern es geht um Jesus und seine Leistung. Der einzige Weg, wie wir gerettet werden können, sind die Werke, die Jesus für uns getan hat.
Wir erkennen einfach an, wir schaffen es nicht selbst, Gott zu gefallen. Ich habe keine Chance, das Gesetz zu erfüllen. Ich brauche Jesus. Ich will dich fragen, weißt du das? Glaubst du das? Lebst du danach? Wir müssen daran glauben. Und wir haben jetzt gesehen, Glaube macht den Unterschied. Das war der erste Punkt, der längste Punkt, den Paulus uns hier zeigen will. Er hat uns jetzt beantwortet, warum so viele Heiden gerettet sind und so viele von Israel nicht. Der Glaube macht den Unterschied.
Und über diesen Glauben sagt er uns jetzt noch zwei weitere Dinge. Und das erste ist der zweite Punkt, Glaube an Jesus, den Fels. Und wir lesen nochmal Vers 32 und Vers 33.
Denn sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes, wie geschrieben steht, siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Und jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden.
Also Paulus spricht hier von einem Stein, an dem man sich stößt. Und es ist die Rede von einem Fels des Ärgernisses, also ein Fels, über den man sich ärgert. Und jetzt fragen wir uns natürlich, okay, was ist das für ein Stein? Was ist das für ein Fels? Und die Antwort liegt in dem Zitat. Ja, Paulus zitiert das Alte Testament, um hier einen Punkt zu machen. Und genau genommen sind es zwei Stellen aus Jesaja, die er gemeinsam zitiert und die er mischt und jetzt als einen Satz uns gibt. Die erste Stelle ist Jesaja 8, Vers 14. In Jesaja 8, Vers 14 geht es eigentlich um Gott. Ja, Gott wird für die einen zum Heiligtum werden und für andere ein Stein des Anstoßes. Ja, und Jesaja meinte damit, dass Israel als Volk gegen Gott, gegen den Stein des Anstoßes prallen wird und daran kaputt geht. Die zweite Stelle ist in Jesaja 28, Vers 16. Dort heißt es, dass Gott in Jerusalem einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein legt, ein überaus festes Fundament. Also wer ist dieser Stein? Wer ist dieser Fels? Ist klar, oder? Ist Jesus. Das Neue Testament nimmt dieses Zitat aus Jesaja gleich an mehreren Stellen und bezieht es auf Jesus. Ja, es ist der Gekreuzigte, der Auferstandene und der erhöhte Messias. Er ist dieser Fels. Und es ist klar, dass mit diesem Fels unterschiedlich umgegangen wird. Ja, manche finden ihn und sie finden ihn wertvoll. Ja, wenn Gott mit diesem Stein, mit diesem Fels ein neues Haus bauen will, dann bin ich da sehr gerne mit dabei. Ja, und genau darum geht's. Gott baut mit Jesus ein neues Haus. Er baut einen neuen Tempel, ein neues Volk Gottes. Und das ist seine Gemeinde aus Juden und aus Heiden. Und Jesus ist das Fundament der Gemeinde, das wissen wir, gell? Er ist der Eckstein. Er hält den ganzen Bau zusammen. Durch ihn wächst er und wird ein heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Also kannst du das in Epheser 2 ganz am Ende nachlesen. Das heißt, lieber Christ, der du an diesen Stein glaubst, für dich ist Jesus dieser kostbare Fels. Schau mal am Ende von Vers 33. Und jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Zu Schanden heißt enttäuscht werden. Jeder, der auf diesen Fels vertraut, wird nicht enttäuscht. Das heißt, liebe Gemeinde, wir werden nicht enttäuscht. Vielleicht kennst du diesen Gedanken in schwachen Momenten, dass irgendwie solche Zweifel in dir aufkommen. Boah, vielleicht ist das mit Jesus, vielleicht ist das mit der Bibel alles nur eine Illusion. Aber die Bibel macht sehr deutlich, es ist keine Illusion. Es ist keine Einbildung, die irgendwann mal verpufft und dann auf einmal weg ist. Nein, Jesus ist wirklich das feste Fundament, auf dem wir stehen.
der Fels, auf dem wir sicher sind, selbst wenn ein Sturm aufzieht oder ein Wind kommt. Auf Jesus ist Verlass. Und das bedeutet, wenn wir ihm vertrauen, dann dürfen wir sicher sein. Wir gehören wirklich zu Gott. Wir sind wirklich gerettet. Er wartet schon auf uns. Wir werden bei ihm sein. Wir werden nicht enttäuscht. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass es Menschen gibt, die mit diesem Fels, mit diesem Stein ganz anders umgehen. Und das ist ja eigentlich der Fokus hier von Paulus im Text. Paulus macht deutlich, es gibt Menschen, die sich stoßen an dem Stein. Ja, diese Menschen ärgern sich und schmeißen ihn weg. Und Paulus meint damit natürlich die Juden, die Jesus abgelehnt haben. Wenn du schon mal in den Evangelien gelesen hast, dann hast du das mit Sicherheit entdeckt. Jesus hatte viele Feinde. Es gab viele Menschen, die sich an ihm gestoßen haben. Seine Predigten waren oft nicht beliebt. Früher oder später haben viele an ihm Anstoß genommen und ihn verlassen. Vielen hat nicht gefallen, mit wem Jesus Gemeinschaft hat. Und vor allem diesen ungläubigen Juden hat überhaupt nicht gefallen, was Jesus über sich selbst behauptet hat. Und deswegen haben sie ihn am Ende ans Kreuz geschlagen. Und ich denke, das, was Paulus hier so bearbeitet, das kann man bildlich ausdrücken. Ja? Stell dir mal vor, ein Teil Israels ist wie ein Wanderer auf dem Weg zum Gipfelkreuz. Ja? Israel war ein Wanderer auf dem Weg zum Gipfelkreuz, aber Israel hat quasi immer nur nach unten geschaut. Sie haben sich auf die nächsten Schritte fokussiert, einen Schritt nach dem anderen, haben auf den Boden geachtet, auf den Weg geachtet. Und als sie dann oben am Gipfel angekommen waren, sind sie gegen das Kreuz gerannt, haben sich die Nase angestoßen und sich gedacht, oh Mann, blödes Kreuz, ich will lieber auf dem Weg bleiben. Ungefähr so können wir uns das vorstellen. Die Juden wollten gerecht werden, aber der einzige Weg, gerecht zu werden, den haben sie abgelehnt. Sie haben sich an Jesus Christus gestoßen und daran sind sie kaputt gegangen und in den Tod gestürzt. Seht ihr, es ist sehr gefährlich, nicht an Jesus zu glauben. Ich will dich fragen, kann es sein, dass du jemand bist, der sich an Jesus stößt? Kann es sein, dass du jemand bist, der sich über Jesus ärgert? Vielleicht machst du das sehr offensichtlich und du denkst dir, was für ein Quatsch erzählt der Typ da vorne? Was für ein Blödsinn wird in der Bibel berichtet? Ich glaube aber oft ist dieses Anstoßen an Jesus viel subtiler. Ich glaube, viele haben einen Respekt vor Jesus, haben vielleicht einen Respekt vor der Bibel. Ja, das war ein krasser Typ, konnte super predigen und ja, war ein vorbildlicher Mann, ein Vorbild. Aber wenn das alles ist, was du über Jesus denkst, dann stößt du dich an ihm. Er selber hatte den Anspruch, der Retter und Herr deines Lebens zu werden. Und wenn du das ablehnst, dann stößt du dich an ihm. Und du steckst in der gleichen Gefahr wie die Israeliten damals. Sie sind in den Tod gestürzt. Und deshalb will ich dich im Namen Gottes einladen, Jesus kennenzulernen. Dafür sind wir als Gemeinde da. Wenn du Fragen hast, wer er war, warum das so wichtig war, dass wir hier jeden Sonntag über ihn reden, dann komm doch gerne auf uns zu. Wir würden sehr gerne mit dir ins Gespräch darüber kommen, warum das so wichtig ist, auch für dich, an Jesus zu glauben. Paulus hat uns jetzt gezeigt, was dieser Glaube ist. Es ist ein Glaube an Jesus als den Fels. Und er zeigt uns im letzten Punkt auch noch eine zweite Sache über den Glauben. Glaube an Jesus, die Gerechtigkeit Gottes. Und das sind jetzt die Verse 1 bis 3 aus Kapitel 10. Und ich lade euch ein, nochmal mit mir Vers 1 zu lesen. Brüder, der Wunsch meines Herzens und mein Flehen zu Gott für sie ist, dass sie gerettet werden. Ich finde es jedes Mal beeindruckend, das so zu lesen. Wir kriegen einen Einblick in das Herz von Paulus. Der Wunsch seines Herzens und sein Flehen zu Gott ist, dass seine ungläubigen Mitjuden gerettet werden. Und ich denke, das erinnert uns sehr stark an den Anfang von Kapitel 9. Ich glaube, vor 3 Wochen haben wir eine Predigt über diesen Text gehört. Paulus schreibt dort am Anfang, dass er große Traurigkeit und unablässlichen Schmerz in seinem Herzen habe. Ich wünschte nämlich, selber von Christus verbannt zu sein für meine Brüder meine Verwandten nach dem Fleisch. Und wir haben eine super Predigt gehört über die glühende Retterliebe, die Paulus hatte. Und ich persönlich finde es hier auch total spannend, dass er das jetzt quasi am Ende von Kapitel 9, am Anfang von Kapitel 10 gleich nochmal sagt. Ich lese darin, er gibt uns in Kapitel 9 seinen Blick auf Gott. Und dann gibt er uns noch einmal sein Herzensanliegen. Wie war sein Blick auf Gott? Er hat uns gezeigt, Gott ist allmächtig und souverän. Er kann tun und lassen, was er will. Er hat seinen ultimativen Plan, nach dem alles läuft. Und Paulus hat auf diesen großen Gott vertraut. Und gleichzeitig hatte er ein brennendes Herz für Verlorene. Er hat zu seinem großen Gott gebetet, dass noch mehr Menschen ihn kennenlernen und gerettet werden. Ich finde das so schön, das ist kein Widerspruch, sondern das ergänzt sich. Gerade wenn wir an einen großen Gott glauben, dann treibt uns das ins Gebet. Und das ist genial. Und für diese Herzenshaltung, an die Paulus uns hier nochmal erinnert, gibt er auch eine Begründung, und das ist in Vers 2. Lesen wir nochmal. Denn ich gebe ihnen das Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht nach der rechten Erkenntnis. Also Paulus gibt ihnen ein Zeugnis, er gesteht etwas ein. Er sagt, sie haben Eifer für Gott. Und das war erstmal etwas sehr Gutes. In der Bibel heißt es mehrmals, dass Vorbilder im Glauben einen solchen Eifer für Gott hatten. Und Paulus hatte das auch in seinem persönlichen Leben. Ich gebe euch mal ein paar Bibelstellen. Er hat über sich selbst gesagt, dass er vor seiner Bekehrung ein Eiferer für Gott war. Apostelgeschichte 22, Vers 3. Oder Galater 1, Vers 14. Er hatte einen übermäßigen Eifer für die Überlieferung der Väter. Und das war so stark, dass er sogar die Gemeinde verfolgt hat. Das schreibt er in Philipper 3, Vers 6. So stark war sein Eifer. So stark war seine Leidenschaft für Gott. Das heißt, Paulus räumt ein, die ungläubigen Juden haben eine Leidenschaft für Gott. Aber es gibt ein Problem. Zweite Hälfte von Vers 2. Sie haben Eifer für Gott, aber nicht nach der rechten Erkenntnis. Ihre ganze Leidenschaft, ihre ganze Hingabe beruht gar nicht auf der Wahrheit. Wir können uns das so vorstellen wie auf der Autobahn. Wir sind auf der linken Spur. Falls euer Auto das schafft, man fährt mit 250 km/h, gibt Vollgas. Mein Auto schafft das nicht. Aber man merkt auf einmal, ich fahre seit 5 Stunden in die falsche Richtung. Ja, viel Leidenschaft, viel Tempo, aber in die falsche Richtung. Und so war das bei den Israeliten. Sie haben eine echte Leidenschaft für Gott. Ist doch krass. Aber es war auf der falschen Wahrheit. Und ich denke, wenn Paulus das geschrieben hat, dann ist sein Herz gebrochen. Er war traurig. Wir sehen hier also in Vers 2, Paulus macht klar, Eifer, Leidenschaft und Erkenntnis, also Wahrheit, das gehört zusammen. Man braucht beides. Eins ohne das andere, das ist nicht so toll. Und er hat die Juden damals kritisiert, dass sie Eifer haben ohne Erkenntnis. Und ich habe mir gedacht, ich glaube, bei uns ist es oft andersrum, oder? Ich glaube, wir sind ziemlich gut im Punkt Erkenntnis. Wir kennen die Bibel gut, kennen Bibelstellen, wissen, was das Evangelium ist. Wir kennen Gott. Aber ich glaube, manchmal fehlt uns die Leidenschaft für die Wahrheiten, die wir eigentlich wissen. Ja, wir wissen, dass es ewiges Leben gibt. Wir glauben fest daran, aber wir erzählen niemandem davon. Wir wissen, dass wir alle, dass jeder Mensch irgendwann mal vor dem Richterstuhl Gottes steht. Dass wir uns verantworten müssen für unser Leben. Aber wir warnen niemanden davor. Oder wir wissen, irgendjemand hier bei uns in der Gemeinde hat eine konkrete Not. Wir wissen genau, wir haben Zeit, wir könnten helfen. Und wir machen es nicht. Ich könnte noch viele weitere Beispiele nennen. Aber ich denke, unser Kopf ist oft voller Wahrheit. Aber die Leidenschaft fehlt uns. Ich will dich fragen. Wo hast du geistliche Wahrheiten richtig verstanden, aber hast keine Leidenschaft mehr für sie? Paulus sagt, die ungläubigen Juden damals, sie hatten Leidenschaft, aber nicht die rechte Erkenntnis. Und Im letzten Vers unseres Textes erklärt er uns, was er damit meint. Was ist diese falsche Erkenntnis, die sie haben? Lesen wir Vers 3. Denn weil sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkennen und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. In einem Satz, Paulus spricht dreimal von Gerechtigkeit, zweimal die Gerechtigkeit von Gott, einmal die Gerechtigkeit von Menschen. Und ich denke, wenn wir das Thema Gerechtigkeit Gottes hören, dann gehen in uns ganz viele Glühbirnen auf, ja, uns kommen viele Ideen, weil wir ja schon in unserer Predigtreihe durch den Römerbrief so oft dieses Thema Gerechtigkeit Gottes bedacht haben. Ja, was meint Paulus damit, wenn er davon spricht? Er meint nicht die Charaktereigenschaft, die Gott hat. Gott ist ein gerechter Gott, das stimmt auch. Aber er meint hier die Gerechtigkeit, die Gott uns schenkt, die er uns zuspricht. Ja, wir als Menschen, wir sind kaputte Sünder. Wir brechen Gottes Gesetz. Wir sind so ganz anders, als er sich das wünscht. Wir sind Rebellen gegen Gott. Und Jesus ist ganz anders als wir. Er ist absolut gerecht und heilig. Jesus hat tatsächlich das Gesetz in allen Punkten gehalten. So, die Juden haben das versucht und sind gescheitert. Jesus hat es versucht und hat es geschafft. Er war in jedem Detail und in jedem Moment seines Lebens absolut wohlgefällig vor Gott. Wir haben einen heiligen und gerechten Herrn, so wie Gott sich das gewünscht hat. Und aus Liebe zu seinem Vater und aus Liebe zu uns ist Jesus ans Kreuz gegangen. Er ist dort unseren Tod gestorben. Er hat unsere Schuld auf sich genommen. Unser Versagen, unser Unglaube, dass wir es überhaupt nicht schaffen, so zu leben, wie Gott sich das wünscht. All das hat Jesus auf sich genommen und er ist dafür gestorben. Und gleichzeitig, indem er gestorben ist, hat er uns alles geschenkt, was er eigentlich hat. Seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit, sein Gehorsam schenkt er uns, wenn wir glauben. Und er ist von den Toten auferstanden. Er ist immer noch der Heilige und Gerechte. Und er beschenkt auch heute Menschen, wenn sie ihm vertrauen. Das heißt, wenn wir Christen sind, dann sind wir abgewaschen von all unserer Schuld. Unsere Sünde ist vergeben. Wir sind jetzt Gottes Volk und wir sind seine Kinder. Das heißt, die Leiter, um in den Himmel zu kommen, die Leiter, um bei Gott zu sein, ist nicht unser Gehorsam, Gott sei Dank, sondern das ist Jesus. Er bringt uns zu Gott, wenn wir ihm vertrauen. Daran erinnert uns Paulus in Vers 3. Er spricht von der Gerechtigkeit Gottes. Und er sagt, die ungläubigen Juden, sie haben diese Gerechtigkeit Gottes, sie haben den gekreuzigten Jesus nicht erkannt. Sie haben sich nicht unterworfen, ganz am Ende von Vers 3. Sondern, was haben sie stattdessen getan? In der Mitte von Vers 3, sie wollten ihre eigene Gerechtigkeit aufrichten. Und das ist genau das, was wir am Anfang ausführlich bedacht haben. So wie ein Hamster im Hamsterrad wollten sie durch eigene Anstrengung und durch eigene Werke vor Gott gerecht stehen. Aber das geht nicht. Jetzt spreche ich hier zu einer Gemeinde, die das schon oft gehört hat. Wir wissen das, wir glauben das. Und trotzdem will ich uns fragen, auf welche Gerechtigkeit vertraust du? Ich frage uns das, weil die Gefahr ist da, die Gefahr ist real, dass wir meinen, dass wir uns auf unsere eigene Gerechtigkeit vertrauen können. So ganz nach dem Motto, wir schaffen das schon, ich muss nur an mich selbst glauben. Wie kann das in unserem Leben aussehen? Ich glaube, das gilt auch für uns als Christen. Ich gebe uns mal drei Beispiele, wie das ausschauen kann, wenn wir auf unsere eigene Gerechtigkeit vertrauen. Erstens, wir vergleichen uns mit anderen und wir denken, dass wir eigentlich ganz gut abschneiden. Ja, wir schauen auf irgendeinen Bruder, schauen auf irgendeine Schwester und wir denken uns, ja, ich bin ja schon eigentlich besser als der in dem und dem Punkt. Und weil wir vielleicht besser als andere sind, denken wir, Gott findet uns gut und wir sind gerecht. Hattest du so einen Gedanken schon mal? Ich schon. Ich gebe uns ein zweites Beispiel. Weil wir denken, wir müssen uns selbst um Gerechtigkeit kümmern, kann es sein, dass wir nicht mehr offen und ehrlich umgehen mit unserer Ungerechtigkeit. Ich hoffe, das macht in unserem Kopf Sinn. Ja? Wenn unser Ziel ist, durch unser praktisches Leben vor Gott gerecht zu sein, dann ist doch klar, dass ich gar nicht zugeben kann, wenn ich das überhaupt nicht schaffe. Und es kann ganz konkret so aussehen, dass wir mit anderen Christen, vielleicht in unserem Hauskreis, schon über Sünde sprechen, über unsere eigene Sünde, aber wir nehmen nur so kleine Beispiele, ja, so kleine Alltagssünden, wenn ich die mal so nennen darf. Und wir sind gar nicht bereit, wir sind gar nicht so ehrlich, dass wir über die echten Abgründe unseres Herzens sprechen. Und wenn wir das tun, dann vertrauen wir eigentlich auf unsere eigene Gerechtigkeit. Weil wir denken, wir müssen gut vor anderen oder gut vor uns selber dastehen, damit mit uns alles in Ordnung ist. Und ich gebe uns noch ein drittes Beispiel, wie das in unserem Leben aussehen kann. Ja, wir wissen vielleicht um den einen oder anderen Fehler in unserem Leben, aber wir denken, dass wir unsere Fehler letztlich selber wieder gut machen können. Ja? Irgendwas geht schief in unserem Leben, wir wissen, das war jetzt nicht gut. Und die nächsten Tage versuche ich, möglichst viel Bibel zu lesen, möglichst viel zu beten und möglichst Jesus nachzufolgen. Und dann hoffe ich, dass es dann wieder passt. Ja, dass Gott dann wieder zufrieden mit mir ist. Das ist nicht der christliche Glaube. Das ist eigentlich die Quintessenz von ganz vielen anderen Religionen. Zum Beispiel der Islam. Dort funktioniert das so, der Mensch muss etwas tun, um von Gott angenommen zu sein. Und das Problem ist, manchmal bringen wir diese falschen Gedanken mit in unsere eigenen Glauben. Und unser Bibeltext zeigt uns, das funktioniert nicht. Ich wollte uns so ein paar Beispiele geben, wie wir auch als Christen auf unsere eigene Gerechtigkeit vertrauen können. Und ich hoffe, du tust es nicht. Und ich denke, dieser Bibeltext will uns ermutigen. Die Ermutigung ist, du musst nicht auf dich selbst vertrauen. Du musst nicht etwas leisten, um ein Kind Gottes zu bleiben. Das hat Jesus alles schon für dich getan. Deswegen die Ermutigung für uns heute Morgen ist, vertrau auf Jesus. Schau auf Jesus für deine Gerechtigkeit. Lass dich von ihm beschenken, anstatt dich abzumühen und am Ende doch mit leeren Händen dazustehen. Schau auf das makellose Opferlamm, das Gott an deiner Stelle geopfert hat. Und nochmal, ich will uns fragen, mit welcher Motivation tun wir unsere guten Werke? Mit welchem Antrieb folgst du Jesus nach? Mit welchem Antrieb kämpfst du gegen Sünde? Kennst du das, wenn du versuchst, Gott zu beeindrucken? Versuchen wir manchmal, uns Gottes Liebe zu erarbeiten. Ja, wenn ich nur genug bete, helfe, spende, diene oder was auch immer, dann ist Gott mit mir zufrieden und er liebt mich sehr, mehr. Also auf welche Gerechtigkeit vertraust du? Und wenn wir jetzt merken, so wie ich das merke, dass wir oft auf die falsche Gerechtigkeit vertrauen, nämlich unsere eigene, dann ist das Abendmahl eines der größten Geschenke, die Gott uns gemacht hat. Wir feiern das später. Und wenn wir das Abendmahl feiern, dann dürfen wir Befreiung feiern. Wir feiern die Befreiung davon, selbst etwas leisten zu müssen, damit Gott mit uns zufrieden ist. Wir dürfen einfach auf Christus schauen und auf seine Gerechtigkeit, die er uns schenkt. Amen. Lasst uns Gott dafür danken und beten. Lieber Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns besser kennst als wir selber und dass du weißt, wo wir versagen, wo wir auf uns selbst vertrauen, wo wir auf unsere eigene Gerechtigkeit schauen und uns irgendwas davon erhoffen. Und wir danken dir von ganzem Herzen, dass du das in deinem Wort ansprichst, dass du uns zeigst, dass dieses Denken falsch ist. Und wir wollen dich anflehen, dass du uns mehr hilfst, auf dich zu schauen, auf deine Gerechtigkeit, deine Heiligkeit und deinen Gehorsam. Schenk, dass wir ja das immer mehr von deinem Heiligen Geist in unser Herz einmassiert bekommen, dass wir nicht eigene Gerechtigkeit brauchen, sondern die annehmen dürfen, die du uns schenkst durch deinen Tod. Und ich will so für uns beten, dass wenn wir jetzt Lieder singen, dass wir uns daran freuen dürfen und dass wir das feiern können. Und ich will auch beten, dass wenn wir später das Abendmahl feiern, dass uns diese Wahrheit auf ein neues kostbar wird und dass es unsere kommende Woche verändert. Wir beten in Jesu Namen. Amen.